Ein vergessenes Kapitel Wirtschaftsgeschichte aus der gerade noch so DDR erzählt uns der Film 2:1. Sommer in Halberstadt. Die alte Ordnung, die DDR-Ordnung, löst sich auf, aber es gibt sie schon noch, die Deutsche Demokratische Republik und ihre Organe. Allerdings ihr Geld, das wird gerade so nach und nach aus dem Verkehr gezogen und in einem unterirdischen Lager deponiert, wirklich wie Müll, muss man sagen. Oberirdisch soll ja jetzt die harte D-Mark gelten. Aber man könnte sich ja so ein bisschen was von dem Geldmüll nehmen und versuchen, das noch rasch, bevor die Frist abläuft, in die neue Währung umzutauschen. Denken sich so Volker, Robert und Maren und lernen in diesem Sommer eine Menge über sich selbst und über ihre Nachbarn. Diese Geschichte ist nicht frei erfunden, nicht ganz frei erfunden, wurde aber fortgesponnen und zwar in einem Drehbuch von Nadja Brunkhorst und in ihrer Verfilmung, die jetzt in die Kinos kommt. Gestern Abend war Premiere. Schönen guten Morgen, Frau Brunkhorst.
Hallo, schön, dass ihr da seid.
Und super, dass Sie hergekommen sind. Danke, nach einer Premiere. Ich schätze, die Nacht war eine etwas längere, oder?
Das war eine längere. Ein Glück seht ihr mich nicht.
Der große Vorteil des Radios. Ich habe ja noch nie gehört von dieser Gelddeponie, bis ich dann die Vorberichterstattung zu Ihrem Film las und den dann auch gesehen habe. Habe aber in der Zwischenzeit erfahren, dass es die eben gab und diesen Moment, in dem Papierstücke, die erst enorm wertvoll waren, plötzlich wertlos geworden sind. Wo haben Sie zum ersten Mal gehört, da gibt es so eine Geschichte?
Also ich habe in einem Buch von Peter Ensikat, was ein ganz toller Kabarettist war, einfach nur einen Satz gelesen. Und dieser eine Satz hieß, das gesamte Papiergeld der DDR wurde in einen Stollen eingelagert. Da, ich als Kinomacher, da klingelt es bei mir. Mhm. Das macht Ding, 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 Kino. Also das ist einfach so eine Grundgeschichte, die kannst du auch in Japan oder sonst wo erzählen. Und dann bin ich auf Recherche gegangen und habe geguckt, was war denn da wirklich. Und es war ja wirklich so, die Zeit war ja eine wilde. Es musste ganz schnell das gesamte DDR-Geld aus den Tresoren geräumt werden, weil die D-Mark rauscht an.
Mhm. Und wir wollen ja keine Inflation.
Ja, nee, es ging vor allen Dingen darum, ganz schnell, es geht um die Schnelligkeit, ne? Und die D-Mark ist natürlich wertig und dann das andere muss schnell weg. Und die wussten nicht, wohin damit und haben das dann da eingelagert. Das ist eine reale Geschichte. Und es ist dann absurderweise auch eine reale Geschichte, dass ein paar Leute da eingebrochen sind und sich rucksackweise Geld wieder rausgeholt haben.
Das stand aber noch nicht in dem einen Satz, bei dem es bei Ihnen geschnackelt hat. Das heißt, da muss ich noch eine Recherche angeschlossen
natürlich
haben. Wo haben Sie geguckt, gesucht und dann
auch
gefunden?
Als erstes bin ich ins Internet gegangen, habe geguckt, was gibt's da. Da gab es einen Spiegelartikel, ich weiß nicht von wann. Und ansonsten gab es nicht viel. Und dann macht man das ganz normal, dass man so vor Ort geht. Ne? Also vor Ort mit den Leuten redet. Und da gibt es Menschen, sehr viele, die sich da noch auskennen und ich habe viel geredet und dann bin ich rumgeführt und auch reingeführt in den Stollen. Schönen Gruß von der KfW-Bank, da ist nichts mehr. Also man soll da nicht mal gucken.
Also Kreditanstalt für Wiederaufbau, lohnt sich nicht mit leeren Rucksäcken da nochmal hinzugehen?
Genau, da ist wirklich kein einziger
Sieht man auch in den letzten Bildern Ihres Filmes, wie dieses Geld dann wirklich verbrannt wird, also dann, heute sagt man, thermisch verwertet wurde.
Thermisch verwertet, ja, das wurde, und die Schlacke wurde dann wieder in den Bau von Straßen verwendet, also wieder, wirklich wiederverwertet. Das Geld gibt's noch, wir fahren auf Geld teilweise.
Jetzt haben Sie diesen Moment ja sehr eindringlich beschrieben, wie es bei Ihnen rappelt und Sie denken, da musst du genauer hingucken, da ist eine Story drin. Was genau hat Sie daran angepiept? Eher so dieser Money-Aspekt, das große Geld oder doch eher diese Umbruchsgeschichte, die ja auch verknüpft ist mit der Entwertung von Biografien. Das wird ja in Ihrem Film auch erzählt. Die VEBs werden so nach und nach geschlossen. Man trifft sich beim Arbeitsamt in den überfüllten Gängen.
Ein Film hat ja nie nur eine Ebene. Also wir haben ganz viele Ebenen und auch genug Zeit, diese ganzen Ebenen zu erzählen. Wir erzählen ja auch eine Liebesgeschichte und eine Komödie, aber auch ein Heist-Movie, ein Einbruchs-Movie. Was mich zunächst gewonnen hat, ist tatsächlich der archaische Grundplot eines Einbruchs in einen Stollen, wo ganz viel Geld drin ist. Also das kannst du, wie gesagt, auch in Japan erzählen. Das ist interkulturell ganz klar ein Filmstoff.
Jetzt führen wir ja gerade eine Menge Identitätsdebatten. Dazu gehört dann vielleicht auch, dass ich dazu sage, dass Sie westdeutsch sozialisiert sind. Was daran hat Sie denn aus dieser Warte beguckt daran erfasst? Oder würden Sie sagen, wie Sie ja gerade sagten, in Japan würde das Ding auch funktionieren? Also ich muss da gar nicht west- und ostdeutsch hingucken.
Ich muss nicht, aber ich kann. Und dieses Können heißt, also es ist ja ein Geschenk. Diese Zeit 1990, das war eine Zeit, die hatten wir vorher nicht und nachher nicht mehr an Möglichkeiten. Das eine Recht war durch und das nächste war noch nicht da. Das war so ein halbes Jahr 1990 der vollkommenen möglichen Freiheit. Man wusste nur, wenn da ein Auto zu schnell fährt und da steht 50 und es fährt 60, dann kann man das anhalten, ne? So, das ist klar. Aber das sämtliche andere Recht war durch. Und da diese Freiheiten, viele haben mir erzählt, das war die beste Zeit meines Lebens. 91 ist wieder was anderes. Da kam dann richtig die volle Kraft des Negativismus da an. Ne? Aber
die
90,
Depression.
Ja, zu Recht. Aber 1990 war noch so viel Aufbruch und Möglichkeiten und lass uns mal wohin fahren und also ganz viel Positives. Und es war ein heißer Sommer und ich meine, solche Zeiten, die haben wir so selten in der deutschen Geschichte. Ich sag mal Mittelalter, dann diese Zeit, ne? Aber wir suchen ja immer so wilde Zeiten, sage ich mal, ne? Als Filmemacher.
Das heißt, Sie mussten sich nicht anhören, wie zum Beispiel Charlotte Gneust mit Gittersee, Sie sind nicht ostdeutsch genug, um da eine Geschichte aus Ostdeutschland zu erzählen, aus der Wendezeit.
Das habe ich tatsächlich nicht einmal gehört. Ich habe es erwartet, ich habe es nicht einmal gehört. Aber das mag auch sein, dass es daran liegt, dass ich sehr oft einfach erstmal nur zugehört habe. Ich habe mit vielen Leuten geredet, mit unseren Motivgebern auch. Jeder hat mir erstmal seine Arbeitsbiografie erzählt. Und ich komme ja vom Schauspiel und das ist natürlich ein Vorteil. Ich versetze mich in die Leute rein, ne? Und meine Protagonisten sind ja die Diebe, also die ostdeutschen Diebe. Und das sind meine Hauptprotagonisten und in die habe ich mich halt reinversetzt. Und wie geht's denen denn da? Wie fühlen die sich in diesem Jahr? Wie fühlen die sich in diesem Moment? Was ist ihre Situation? Und das hat halt gut geklappt. Zudem habe ich mir halt noch Schauspieler gesucht, die da als Korrektiv dabei sind. Die hatten alle ostdeutsche Wurzeln, damit sie mir auf die Füße treten, falls ich einen Schmarrn erzähle.
Und das ist ein Wahnsinnscast, den Sie da eingesammelt haben. Und nachdem wir jetzt über historische Hintergründe sehr viel gesprochen haben, wollen wir auch mehr über den Film erfahren. Das werden wir auch gleich tun. Sie bleiben ein bisschen da. Besten Dank. Ups, das ist aber der Ton, den ich erst gleich einspielen wollte. Jetzt hören wir.
Was machen wir jetzt damit?
Den Ton.
Erzähl mal.
Hören wir den.
Das bringt doch gar nichts.
Ist doch egal, es interessiert mich jetzt einfach. Ich fange mit den 100 an.
Kann ich auch was?
Ja, klar, kannst dann alles nehmen, wenn wir fertig gezählt haben.
Hm? Echt?
Ja, ist ja nichts mehr wert. Kannst du für deinen Kaufladen dann nehmen.
Ich kaufe ein Cadillac auf der Rücksitzbank in der Band. Die spielt, während ich einmal quer durch Amerika reise.
Und da haben wir jetzt tatsächlich schon einige Stimmen dieses fabelhaften Casts gehört. Max Riemelt, Sandra Hüller, Ronald Zerfeld und die Tochter, die das Geld jetzt eben einfach für den Kaufmannsladen nimmt. Wir sind mittendrin im Film 2:1 und über den sprechen wir gleich noch. Besten Dank bis hier. Zwei Männer, eine Frau und ein Haufen Geld. Darum geht's in Nadja Prunkhorsts Film 2:1. Wir haben eben, Frau Prunkhorst, schon über die historischen Hintergründe gesprochen. Jetzt gehen wir mitten rein in die Geschichte. Eben haben wir schon einen Ton gehört, da sitzen die drei Hauptdarsteller um einen runden Tisch in ihrer Plattenbauwohnung auf dem Tisch, der ist bedeckt mit Geld und fangen an zu zählen. Und das sind Max Riemelt, Sandra Hüller und Ronald Zerfeld. In welcher Beziehung stehen die drei zueinander?
Naja, das ist so ein klassisches Jules-Jim-Trio. Die kennen sich seit ihrer Schulzeit, seit der zweiten Klasse. Und irgendwann ist man halt erwachsen und mit einem geht man weiter und heiratet den und kriegt Kinder. Und der andere ist so ein bisschen außen vor. Und da geht es auch dann die ganze Zeit drum.
Also 2:1 bezeichnet nicht nur den Wechselkurs.
Nicht nur.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie hatten gestern Premiere, im Delphi war das. Und mich interessiert immer, Sie haben das jetzt 1000 Mal gesehen im Schnittraum. Sie haben sich dann am Ende den ganzen Film, so wie er sein soll, angeschaut. Bleibt man dann als Regisseurin dabei, wenn der Film gezeigt wird vor Publikum? Oder sagt man, oh, ich kann sie mehr sehen oder bin vielleicht sogar schon am nächsten Projekt?
Also wenn ich die Möglichkeit habe, sitze ich drin, weil das ist, ich sage immer, das ist mein Lohn. Ne? Also das ist, die Leute atmen zu hören, muss gar nicht lachen sein, sie lachen auch, aber dieses Atmen und dieses gemeinsam den Film genießen, das ist für mich mein Lohn. Also ich beantworte dann auch gern Fragen im Nachhinein, aber so im Publikumsgespräch. Aber in Wirklichkeit ist mein Lohn, wenn ich die anderen lachen höre.
Und lachen Sie an denselben Stellen wie das Publikum oder gibt es da Verschiebungen?
Ich bin erstaunt. Also das ist, man weiß es ja immer nicht. Also ich natürlich, wenn ich schreibe, versuche ich humorvoll zu schreiben und man weiß es ja nicht, wo wird gelacht. Und es gibt ein paar Stellen, die waren gar nicht zum Lachen gedacht. Da wird schon gelacht. Mhm. Also es wird sehr viel gelacht und das ist für mich natürlich toll. Also da, ja.
Jetzt haben Sie schon dargelegt, es ist eine Komödie, aber Sie haben auch gesagt, ein Heist-Movie. Es geht einfach um eine Menge Zaster. Wir haben so eine Jules- und Jim-Dreiecksbeziehung, die eine Rolle spielt. Was ist es denn für Sie schwerpunktmäßig? Ich habe ein Interview mit Sandra Hüller gelesen. Da wurde sie gefragt, ist es nicht auch mal schön, in einer Komödie mitzuspielen? Und sie fragt zurück, ist denn der Film eine Komödie? Ist er?
Ja und nein. Also man kommt zumindest gut gelaunt hinten raus, das ist mir immer wichtig. Die Leute kommen aus dem Kino gut gelaunt hinten raus, aber er hat auch sehr viel Tiefe und wird da auch, sage ich mal, in Ostdeutschland ein bisschen anders rezipiert als in Westdeutschland, weil ich will ja nicht den Inhalt erzählen, aber da gibt es Szenen, da tut das dann auch schon mal richtig weh. Ne?
Jetzt mussten Sie die drei Hauptdarsteller, und damit unterschlage ich eine Menge anderer großartiger Darsteller, Ursula Werner ist dabei, Peter Kurt und andere noch, die mussten Sie alle verhaften auf einen Termin hin. Sie haben im vergangenen Sommer gedreht. Ich stelle mir vor, dass man da wahrscheinlich eine größere Logistik braucht, um die alle an einem Ort zu versammeln.
Das ist ein Kunstwerk. Die alle zu kriegen und zu versammeln. Zu kriegen war nicht so schwer, weil ein gutes Buch hilft. Und da haben die auch alle Lust drauf gehabt. Die haben alle zugesagt und hatten Lust drauf. Und auch miteinander zu spielen. Ne? Also diese ganze Riege. Wir saßen da in Gera in so einem ganz tollen Piratenhaus, nenne ich das immer. Und wir hatten einen echt guten Sommer. Und das so, und die dann logistisch zusammenzukriegen, ja, da kann ich nur mich verbeugen vor meinen Produzenten und dem Produktionsleiter.
Dem noch der Schweiß auf der Stirn steht.
Genau.
Sie sprechen Gera an. Sie haben tolle Locations gefunden, um diese DDR der Wendezeit wieder auferstehen zu lassen. Alles in dieses warme Sommerlicht getaucht. Es ist ein, glaube ich, sehr warmer, aber noch nicht zu heißer Sommer. Es sieht alles wahnsinnig angenehm aus. Und das spielt eben in diesen Plattenbauten oder davor auf dem Hof. Verschiedene Locations gibt es da, wo ich dachte, Mensch, wo haben Sie die denn aufgetrieben? Das sieht ja wirklich wahnsinnig gut aus.
Ja, das ist so ein bisschen eine Macke von mir, dass ich vertrag's nicht, wenn es nicht gut aussieht. Ich mag so französische Filme und ich mag englischen Humor und so eine gewisse Leichtigkeit mit so einem Humor, der um die Ecke kommt. Ne? Und das versuche ich ja natürlich herzustellen. Und wo haben wir das gefunden? Ja, man sucht immer als erstes dieses Hauptmotiv, dieses Piratenhaus. Und das hat eine tolle Location Scoutin ein Glück in Gera gefunden. Sonst hätten wir auch in Halberstadt gedreht, wo das ja eigentlich stattgefunden hat. Aber in Gera haben wir das gefunden. Und alle anderen Motive sucht man dann, damit man nicht das ganze Team durch die ganze Republik jagt, in der Nähe. Ne?
Und das hat gut geklappt, inspiriert von französischen Filmen. Englischem Humor ist ein sehr deutsch-deutscher Film entstanden. Buch und Regie kommen von Nadja Brunkhorst. 2:1 heißt der Film und er startet jetzt in den Kinos. Vielen Dank für den Besuch bei uns, trotz Premierenfeier gestern.
Vielen Dank.